Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast. Eine Sommerausgabe steht bevor. Mein Name ist Hannah Fink. Ich bin Musiktheoretikerin und Musikwissenschaftlerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet. Und mit mir sitzen hier wieder
Hanna Otto. Ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln.
Wer hier heute nicht mitsitzt, ist Karl, weil Karl ist schon in der Sommerpause. Aber wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Aline Sarah Müller. Aline, vielleicht stellst du dich auch einmal direkt vor.
Ich bin Komponistin und wohne derzeit in Köln, habe davor in Bern in der Schweiz gelebt.
Aline ist Komponistin und du spielst auch Geige, soweit ich weiß. Du hast an der Hochschule in Bern studiert und bist aktuelle Masterkomposition bei Oksana Omelchuk und oder Brigitta Mundendorf. Du hast letztes Jahr den Bernd Alois Zimmermann Preis der Stadt Köln bekommen. Du warst auch schon mal sozusagen zu Gast bei Musiktexte Online. Du hast nämlich letztes Jahr einen Selbstlaut bei uns veröffentlicht. Und du bist außerdem auch noch Managing Director vom der Schweizer Musikedition und sogar im Beirat vom Podium Gegenwart des Deutschen Musikrats. Ganz, ganz toll, dass du heute da bist.
Freue mich auch sehr.
Wir sprechen heute über ein Thema, was dich im Grunde am meisten von uns dreien hier betrifft, nämlich das Komponieren bzw. den Prozess des Komponierens. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit einem Stück Musik an. Wir hören Thermodoxa von Sarah Ali. Wie hat diese Musik auf euch gewirkt?
Für mich hatte es fast so Elemente von so einer Schwarmintelligenz. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bestimmte Sachen getriggert werden. Also, weil ich habe am Anfang gar nicht auf die Instrumentierung geguckt und dann kamen ja immer mehr Stimmelemente und dann habe ich mich immer gefragt, wie wird die Elektronik getriggert, vor allem die Punkte, wo eben Stimme verarbeitet wird, ne? Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es so im Zusammenhang mit der Klarinette passiert ist.
Ich fand es sehr beeindruckend, diese ersten paar Minuten zu hören, weil es hat so sehr, manchmal fand ich es fast ein bisschen collagenhaft, weil immer wieder Geräusche kamen, die ich aus dem Alltag kenne, zum Beispiel diese Sirenen, oder auch Party-Sounds. Ich dachte, dass es mit Tape war, dass es so organisiert wird. Und die Musik hat mich auch sehr an so kleine Kreaturen erinnert, die irgendwo wo rumtummeln. Und es hat auch fast was so ein bisschen Geheimnisvolles für mich. Oder auch Unheimliches.
Also die Vögel habe ich auch gehört, das mit der Collage, das ich kann das verstehen. Ich fand, das war ein bisschen verschränkter als Collage, aber ich verstehe nur im Moment, weil man hat immer wieder sehr viel verschiedenes Material gehört, fand ich, ne? Also ich habe auch Vögel gehört, dann hat man einmal so sehr präsent Trommeln gehört, so, weiß ich nicht, Bongos oder sowas. Dann kam dieser Gesang, dann tunte das aber so ein bisschen, ne? Dann wurde es auf einmal irgendwie klar, okay, das ist die Elektronik. Und dann kamen immer wieder Wiederholungen. Ich finde, das hatte auch eine Sogwirkung, aber das ging nicht in einem durch, sondern das hatte so auch so verschiedene Teile irgendwie. Und ja, wenn ich habe euch ja nach der Wirkung gefragt, also ich finde, das wirkt so dicht.
Ich glaube, das ist dieses vielleicht, was wir auch so gespürt haben mit dieser Schwarmintelligenz, oder? Also ich finde, man hat so das Gefühl, es bewegt sich so um einen herum irgendwie. Es hat schon so eine Tendenz, einen auch so einzusaugen oder
Total.
einzunehmen, ja.
Also was wir gehört haben, war Thermodoxa von Sarah Ali. Das ist für Klarinette, Bratsche, Schlagzeug und Elektronik geschrieben, 2024. Ist jetzt 2 Jahre alt und wurde aufgeführt von Ensemble Mosaik. Und vielleicht sage ich ganz kurz was zu Sarah Ali. Sarah Ali ist in den USA geboren und hat da an der Columbia University Musik, Komposition studiert, aber auch Anthropologie und Philosophie. Und sie ist dann nach Deutschland gekommen auf Einladung von Marc Baden und hat dann an der Hochschule für Musik Detmold studiert und dann auch in Frankfurt. Und sie war JEMA-Teilnehmerin, also Composer in Residence heißt das ja bei der Internationalen Ensemble Modern Akademie im Jahr 2022-23. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die sich alle Leute. Naja, fast alle, die sich natürlich so dolle interessieren, die man sich stellt, wenn man jetzt wie wir als Musikforschende, als Musikjournalisten und Journalistinnen vielleicht auch hoffentlich in den meisten Fällen interessiert, was denn passiert ist, damit wir am Ende jetzt dieses Werk hören. Was ist passiert, damit wir diese 5 Minuten Ausschnitt jetzt hören? Und wir bleiben einmal kurz bei Sarah Ali und hören uns vielleicht Ihre eigene Antwort einmal darauf an, was denn der Startpunkt bei ihr ist, wie sie komponiert.
I think that it always comes in the past few years from first of all seeing the resources for the project and then starting to get ideas almost immediately once someone comes up to me with an idea. So if there's a singer, that suddenly means like we have characters. And so the concept will really change based on that. But in general, like if I think about even zoom out in the bigger picture, I'm really connected to what's happening around me and what I'm naturally interested in for a long time, which has been a huge mix of things. So it is hard to say like the starting point. But I do think like when I was studying in university, I also studied at Columbia anthropology and philosophy, and a lot of questions remained from my studies. And because those questions remained, they're questions that I just keep coming back to. And I think that that's a big influence on me as well, is just thinking about in the third person. So actually, so not the first person, but in the third person, like what does it mean to be in this particular position I'm in? What does it mean to be, having a phone with ChatGPT on it or things like that? It just might spontaneously appear in my head, and then sometimes I get obsessed with it, this idea, and sometimes I don't. So the theme I choose will completely generate the sound world. Like, so the theme comes first, and then it completely generates the sound world totally.
Ja, fragen wir doch jetzt endlich mal Aline, weil wir müssen es doch jetzt ausnutzen, dass du da bist. Resoniert das mit dir und deiner Arbeitsweise? Kannst du das total nachvollziehen oder arbeitest du ganz anders?
Also geht mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, bei mir gibt es auch so, oder gibt es auch so wie zwei Ebenen. Die eine Ebene sind die Interessen, die mich grundsätzlich irgendwie interessieren in meinem Alltag als Mensch in dieser Gesellschaft, neue Phänomene etc. Und dann ist die andere Ebene, die dann irgendwie schon je nach Projekt unterschiedlich ist, was sie auch meinte, ist die Instrumentation. Gibt es Ressourcen für Elektronik, wie viele MusikerInnen etc. Und das definiert dann die Idee noch viel genauer.
Hanna, konntest du denn was damit anfangen?
Total, aber ich fand es auch spannend, weil wir haben ja so ein bisschen nach dem Ursprung gefragt. Und irgendwie ging es nie so richtig an den Ursprung, weil es ist dann immer so ein bisschen, okay, welche Fragen und Themen bleiben im Kopf? Aber so ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob man das wirklich überhaupt so festsetzen kann, ob man wirklich überhaupt sagen kann, da kommt jetzt eine Idee wirklich her. Oder ob es nicht eher eben so ein bisschen das Marinieren im eigenen Gehirn ist, bis man irgendwann merkt, okay, das ist immer noch da und das verstärkt sich irgendwie. Also das fand ich spannend. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber wir haben ja im Vorhinein auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ja viele auch aus ihrer Praxis oder aus ihrem Prozess auch ein bisschen absichtlich ein Mysterium machen. So in der Geschichte der Komposition hört man ja auch häufiger, sollte ich sagen, nicht mal meine eigene Professorin oder Professor hat mir gesagt, wo fängt er oder sie an. Ne? Also ja, finde ich irgendwie eine spannende Frage, was vielleicht noch davor käme.
Ich glaube, es gibt ja auch so bestimmte, gar nicht Klischees, aber so historisch gewachsene Herangehensweisen. Ne? Mhm. Also wenn man auch Interviews liest mit Komponisten oder Komponistinnen, dann kommt bei manchen Interviews immer noch die Frage, komponieren Sie am Klavier? So, das scheint auf jeden Fall sich durchgesetzt zu haben, dass die gleiche Frage, die Mozart und Beethoven vielleicht gestellt wurde, jetzt immer noch dann auch unseren KomponistInnen heute gestellt wird. Da hat Sarah jetzt zum Glück nicht angefangen, sondern sie hat eigentlich mit Ideen im Kopf angefangen und natürlich mit den Rahmenbedingungen. Und klar, du hast schon recht, Hanna, das ist ein sehr sensibles Thema, weil man möchte natürlich nicht zu viel verraten, wie man an Sachen herangeht. Aber ich glaube, dass es gerade bei Kompositionen ja doch im Endergebnis die Schritte vorher, die zu diesem Ergebnis führen, total wichtig sind oder sein können für so ein Verständnis. Mhm. Also wenn jemand ein Stück schreibt, um zu sagen, ich möchte ein Instrument erkunden, dann ist so klar, okay, ich habe ein Instrument, ich schließe mich ein und dann probiere ich was aus oder ich recherchiere. Wenn ich eine Idee habe, selbst wenn ich Besetzung und formale Kriterien habe, wenn ich so eine Idee habe, dann bin ich damit ja, lege ich dann ja erstmal los. Und dann ist ja die spannende Frage, wie macht man das dann weiter? Aline, hast du vielleicht für uns ein Beispiel? Kannst du uns einen Einblick geben, wie du an so ein Stück dann rangehst, wenn du dann jetzt zum Beispiel so klar ist, die Besetzung und Länge und Dauer und Aufführungskontext?
Vorher möchte ich noch mal kurz was zu diesem Mysterium sagen, über den Arbeitsprozess, weil ich finde es ziemlich spannend, weil ich weiß nicht, ob das der Grund ist, dass Komponierende das nicht offenlegen würde. Ich glaube schon, dass Menschen dazu sehr offen sind, das ziemlich klar transparent zu erzählen. Ich glaube eher, dass es einfach sehr schwierig ist, das so extrem genau zu transportieren, weil natürlich ist es ein kreativer Prozess und da ist es so teilweise so schwierig zu sagen, von wo kommen die Ideen, weil es nicht eine Schreibtischarbeit ist, wo man immer jeden Arbeitsschritt genau irgendwie für jeden Arbeitsschritt Protokoll führt. Deshalb auch, um auf deine Frage, die du mir jetzt gestellt hast, zurückzukommen, ich versuche das so transparent wie möglich zu machen, aber es ist auch irgendwie schwierig, darüber das so genau zu sagen.
Total.
Weil Sachen vergessen gehen oder sich zeitlich vermischen mit anderen Projekten oder mit meiner Lebenssituation und Interessen sonst, das nichts mit dem Komponieren zu tun hat. Ein Beispiel ist ein Stück für Synthesizer / Sampler, Stimme mit Live-Elektronik und Flöte mit Gitarre-Pedals. Das wird Anfang September uraufgeführt. Und das ist insofern ein spannender Arbeitsprozess für mich, weil das Konzert ist so ein zweigeteiltes Konzert. Zuerst gibt es die Uraufführung zu einem Thema, wo ich mir selber aussuchen konnte. Ich habe mich da für Mezzina Wächter, das war eine Zauberin, Hexin, in Olten gelebt hat. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt es eine Sage dazu. Und zu dieser Sage findet man eigentlich nicht so viele Informationen frei zugänglich, zum Beispiel im Internet. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mir eine Wissenschaftlerin auszusuchen, die dann wie den zweiten Teil des Abends gestaltet und gleichzeitig, also und wenn ich irgendwie was komponiere, Recherche macht. Und habe dann da mit einem Historiker, Georg Modester, mich zusammengetan, wo zeitgleich dann in die Archive gegangen ist, um mehr über diese Metziner Wächter herauszufinden.
Und an welchem Punkt hast du dann angefangen, Musik zu, ja, im Grunde wahrscheinlich hört man die Musik ja zuerst im Kopf oder hat zuerst die Ideen. Folgst du da einem Gefühl, und fängst dann an und hast schon so ein Bild und eigentlich alles danach ist nur noch ausformuliert? Oder wächst das, je mehr du erfährst und je mehr du dann mit den Forschenden sprichst?
Beides. Also ich habe schon, ich würde jetzt nicht sagen, ich höre präzise Musik, sondern ich habe vielleicht mehr so ein Gefühl für die Komposition. Ich weiß ziemlich schnell und ziemlich klar, was ich damit ausdrücken möchte, wie dass die Klänge wirken sollen aufs Publikum, auf mich selbst. Und dann kommt dann eher so genauere Klangvorstellung. Also ich habe das Gefühl, mein Kompositions, also so fühlt sich es auf jeden Fall für mich an, mein Kompositionsprozess ähnelt sehr so einem Zwiebelverfahren. Also ich beginne so irgendwie sehr, sehr weit außen und mit jedem Prozess, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mehr über diese Legende vom Metziner Wächter erfahren habe, kann ich so eine Haut wieder wegnehmen und das alles wird konkreter, bis dann eigentlich schlussendlich die fertige Partitur dasteht.
Ich muss sagen, ich finde das Framing super spannend. Also es ist ja vom Musikfestival Bern, dass die dieses Format haben, wo sie eben eine komponierende Person einladen und dann sagen, du darfst dir jetzt ein Thema aussuchen und eine Wissenschaftlerin. Und ich kann ja an der Stelle auch offenlegen, du durftest ja auch die MusikerInnen aussuchen und ich freue mich sehr, das Stück im September aufzuführen. Deswegen habe ich ja auch viel von dem Prozess jetzt mitbekommen und ich muss sagen, ich finde das einfach auch ein super spannendes Framing, ne? Also alleine schon in der Kuration dieses Festivals könnte man ja sagen, dass da schon ein Teil dieses Prozesses damit ja auch offengelegt wird, weil wir an dem Abend oder das Publikum an dem Abend auch den Wissenschaftler dazu kennenlernt und dadurch ja auch nochmal mehr auch die Hintergrundinfos, mit denen du auch gearbeitet hast, auch noch mal bekommen, ne?
Ich konnte da auswählen, wie ich das gestalten möchte. Ich habe mich für dann schon für irgendwie diese Zweiteilung entschieden, weil ich Lust hatte, etwas zu kreieren, das so einen ganzen Rahmen hat und nicht immer wieder durch Erklärungen unterbrochen wird, weil ich wollte keine Lecture-Performance machen und auch nicht mich dem annähern.
Und ist es dann das erste Mal, dass du so, ja, tatsächlich so wissenschaftliche, historische Erkenntnisse in deine Arbeit einfließen lässt? Oder ist das sowas, was du schon einmal gemacht hast?
Ist schon ein Thema, was mich sehr inspiriert. Ich habe Anfang dieses Jahres wurde ein Stück von Musikfabrik aufgeführt, wo ich mich mit Unterwasserlärm beschäftigt habe. Ich verarbeite sehr oft soziale Themen in meinen Kompositionen. Genau, das heißt, es ist nicht das erste Mal, wo ich die Inspiration, sehr oft kommt eigentlich die Inspiration aus irgendwelchen wissenschaftlichen Themen. Aber es ist schon das erste Mal, wo halt die Ressourcen da sind, für das da jemand, der wirklich sich tagtäglich nur mit dem beschäftigt und auch das Wissen hat, wie recherchiere ich zu einer Person, wo es einfach nicht viele Infos gibt. Genau, es ist das erste Mal, wo ich so nah mit jemandem zusammenarbeite. Und das ist neu und das hat schon auch, ich würde sagen, es hat den Kompositionsprozess schon auch stark beeinflusst. Beispielsweise den Text. Also am Anfang, ich hatte sehr lange nicht so eine klare Vorstellung für den Text, was jetzt da genau gesungen werden soll, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt Richtung Fiktion gehen und selbst was erfinden oder soll ich was von den Quellen nehmen? Aber es gibt ja wirklich nicht wirklich Quellen. Und dann hat aber der Historiker in dem einen Archiv hat er so eine Urfehde gefunden, wo Metziner Wächter
Eine was? Eine was?
Urf
Was ist das? Eine
Urfehde, das wurde anscheinend, das war jetzt Ende 14. Jahrhundert, das wurde früher teilweise bei Prozessen gemacht. Da musste die angeklagte Person wie schwören, dass jetzt in diesem Fall, dass Mezzina Wächter nie mehr einen Fuß in Olten, oder nie mehr sich in Olten befinden wird, dass Mezzina Wächter nach der Verurteilung die Stadt verlassen wird. Dafür wurde sie zum Beispiel nicht umgebracht.
Glück gehabt.
Und da jetzt habe ich und dann habe ich mich dazu entschieden, Text von aus dieser Urfehde zu nehmen. Und das hätte ich ohne die Recherche von Georg Mortensen nicht gekonnt, weil diese Urfehde kann man nicht online im Internet finden.
Hanna, du hast das Stück ja jetzt sozusagen auch sehr noch nicht aufgeführt, aber in dem Stück, aber vielleicht ja auch in anderen Stücken, die so auch auf so eine außermusikalische Begebenheit oder ein Thema Bezug nehmen. Wie ist das für dich als Interpretin da? Wie wichtig ist das zu wissen? Ist das einfach abhängig von, wer das komponiert hat? Und von der Musik, ist das einfach eine zu offene Frage? Oder kannst du schon sagen, dass das immer dir hilft, egal was der oder die Komponistin sagt oder sich wünscht?
Ich würde sagen, es kommt schon auf jeden Fall auf das Framing der komponierenden Person an, weil ich schon auch jetzt mit KomponistInnen zusammengearbeitet habe, die dann gesagt haben, nee, das hat jetzt keine Bedeutung. Und selbst wenn man da jetzt eine Bedeutung drin suchen würde oder das Ursprungsmaterial finden würde, würde das letztendlich nichts zur Interpretation des Werkes beitragen. Jetzt in dem Fall finde ich es extrem stark, einfach weil man ja weiß, dass ein reales Schicksal einer Frau ist, die da ihre Heimatstadt verlassen musste. Und ich finde diesen Text auch extrem eindrucksvoll. Ich muss auch sagen, als wir den das erste Mal zusammen angeguckt haben, haben wir auch beide gar nicht alles verstanden, weil es auch einfach so eine alte Art zu schreiben, zu sprechen ist und dann wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein bisschen so ein verbeamtetes Schreiben. Aber ja, total eindrucksvoll und ich spüre da auch irgendwie so eine große Ehrfurcht, so zu wissen, vor allem weil dieser Text jetzt ja gar nicht so, eben wie du gesagt hast, gar nicht so einfach auffindbar ist, den jetzt quasi so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu tragen, aber dann natürlich auch auf deine Art verarbeitet. Also es ist irgendwie, ich finde, es ist einfach ein super schöner und spannender Punkt, an dem ich jetzt gerade sein darf.
Im Fall von Sarah Ali liegt die Sache anders, weil wir haben ja verschiedene Sachen da rausgehört und das Stück ist sehr dicht und da steckt sehr viel drin und da steckt auch sehr, sehr viel Vorbereitung drin. Und diese Vorbereitung nennt sie Theme Park. Also sie sagt, sie erschafft sich vorher im Grunde so eine Art von Ordnersystem auf ihrem Computer. Wie so ein, ich habe das Universum genannt, sie meinte, das sei eher wie so ein spaßiger Themepark, wo sie sich drin aufhält. wo sie erstmal ganz viel recherchiert und dann nach und nach die Ideen entwickelt. Und wie sie das genau macht in Bezug auf das Stück Thermodoxa, hören wir jetzt.
And I can give an example of that. Yes. Yeah. So, for example, in a work called Thermodoxa, it's like a 7-minute chamber music work, and this was at a work where there were no singers, so it's just viola, it's percussion and clarinet, and the performers I knew in advance were going to be very virtuosic and very, very good. It was ensemble mosaic, and so I wanted to create a piece that was challenging in a way, but in a way where you don't notice the instrument so much as the human effort and the expression that the musicians are trying to bring into reality. And I created this framework, so I was really fascinated at the time. I created it in June of 2024, and at the time, you know, it was another hot summer in Germany, and so I was really fascinated by heat and just the influence of heat. And I was meditating on it a bit, as many of us have been recently. And what I found surprising was the connection between dogmatic kind of cultures, like religions and heat. So in the desert, you have very intense religions like Islam, which is the religion that I was raised in for a few years. You also have Judaism, you have Christianity. There are all these desert type religions. And they come in these crazy environments where you have really dry, hot climates and you have a lot of group rituals that are trying to cope with that. And I found it really interesting, this connection between dogma and heat. And then the third thing that I really was almost just intoxicated by at the time was just the sun. Like, I was sitting in the park, like, trying to sketch out my piece. The park, it was Park an der Ilm in Weimar, which is, like, where I compose a lot. And in this park, like, the grass that summer was particularly super green, and it was just, like, literally sparkling from the sun. And I just remember looking at it, and I was like, this is just crazy. Like, it looks so good. And I was just so in love with the sun. And I thought the third thing in this piece will be about the brilliance of the sun, just light. And so that was Thermodoxa. It was this pyramid I created, which was just, it was dogma, it was heat, and it was light. And then I researched a lot. So I read a lot of essays about heat. I read about Aristotle and his theories on how the temperature of your blood determines different kind of intelligences that a person might have and dispositions. I found it really fascinating. And this idea was kind of carried through the Renaissance, and you have, in the Italian Renaissance, you have like interesting clubs where, or salons where people would start to discuss things with each other. And one topic they would talk about would be Aristotle's theory of heat. And then there was this feminist kind of discourse that occurred in the Italian Renaissance as well between, I think it was in Venice specifically, like some aristocrats, I don't know, I forgot their names, but they were debating whether women have colder or hotter blood than men and what that meant about their intelligence and their courage and things like that. And that I think also it was Aristotle who said that actually the soul is in the heat of the blood, like the anima, the animus of a person is that heat that you find when you take like the blood's temperature or something, that's the heat coursing through your veins. And so I was really fascinated by that. And then obviously, like, I researched like biblical literature, and I also, actually the piece uses quotes from the Quran that I've changed and like processed, which is sort of blasphemous, but I like did it anyways. And so that then generated the whole sound world, and what that means is I created a folder like on my laptop, and the folder had a lot of subfolders, and they were all related to the theme. And so one folder for Thermodoxa was called Birds and Beasts, and so this was inspired by the idea of like how in these ancient religions augury, so like the practice of using birds to make prophecies, was very popular. And also beasts, just this idea of being in a difficult climate and being under threat of like predators was very interesting to me. Birds and beasts, there was another which was called dogma, and inside that I just had a lot of recordings I had made of recitations of the Quran and also other things like from Christianity. And I also had like a Word doc that had folders of quotes from pieces that were from religious practice pieces, and also the church. Like, Christianity has such an amazing rich collection of like just like dogmatic, like ritualistic, amazing vocal music throughout just the centuries, and it has evolved a lot. And then there was also another folder that was just like, it was called The Gradient, and it was really abstract, and it was just this idea of like going in and out of like the spirit world, and this idea that like if you think more from like the perspective of just like physics and space, like maybe there is something like in terms of depth, like you can go into and out of like the depth of the world, and but it's like a continuous thing. And what does it feel like to be sort of in the middle of that? What does it feel like to be all the way in that? And so there were like all these folders, and then I always make sure I personally feel those connect to my theme, and then from that I begin to start to make music from those electronic files, from things, from basically also the Word documents, and like where I sketch out ideas. And so it's really just this like network of like data that I've created that relates to the theme.
Okay, also Sarah Ali hat hier ihren Prozess ja sehr offengelegt und hat gesagt, irgendwie sie schafft sich, wie gesagt, so einen eigenen Theme Park. Und ich fand das total spannend, dass sie so breit recherchiert.
Mhm. Auf jeden Fall für mich, ich mag diesen Rechercheprozess auch extrem gerne. Also es ist ein super toller Arbeitsstadium, wenn man einfach fürs Komponieren Stunden im Internet verbraten kann und in irgendwelche Rabbit Holes sich verlieren kann und dann da noch irgendwie einen spannenden Fakt fürs Stück herausfinden etc. Also ist eine Tätigkeit, die ich extrem gerne mache, aber auch einfach super interessant ist. Und ich glaube auch super wichtig ist für das Stück und auch das Endresultat, weil wie wir jetzt zum Beispiel auch in Thermodoxa gehört haben, es ist ein extrem vielfältiges Stück. Und ich hatte auch das Gefühl, die Recherche dazu war auch extrem, wie du meintest, breit und vielfältig und auch irgendwie sprudelnd. Und ich glaube schon, dass sich das dann auch in den Werken widerspiegelt.
Mhm. Was ich spannend fand, ist, wie einfach nur der Zeitpunkt und die Temperatur zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat zu komponieren, letztendlich den Weg des Stückes verändert hat. Ne, weil letztendlich war es ja ein bisschen erstmal Zufall, wann wird man beauftragt mit diesem Werk. Nun war es ein heißer Sommer. Sie ist auf dieses Thema Hitze gekommen. Also alleine, wie dann diese kleinen äußeren Umstände, wie nur die Temperatur, während man komponiert, dann nochmal so eine neue Richtung einschlagen können. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du vorhin auch versucht hast zu sagen, ne? Dass es einfach schwer zu sagen ist, weil man auch nicht hundertprozentig rekonstruieren kann, was hat einen jetzt beeinflusst. Ne? Deswegen fand ich das so spannend, dass hier sowas erstmal was so offensichtlich scheint, so angesprochen wurde.
Was sie auch später sagt, ist, dass es kann man übrigens in der nächsten Ausgabe von Musiktexte online nachlesen, weil wir da ein längeres Interview mit Sarah Ali veröffentlichen. Was sie später auch noch sagt, ist, dass sie im Grunde für jedes Stück ja einen neuen Themepark baut. Sie recherchiert einfach von vorne. Und was ganz schön war, ist, dass sie gesagt hat, wenn jemand ihr jetzt ihre Recherchematerialien vorlegen würde und sage, schreib ein neues Stück, dann würde genau das gleiche Stück rauskommen, wenn es die gleiche Länge und die gleiche Besetzung wäre. Und was sie auch gesagt hat, ist, dass deswegen für sie jedes Stück im Grunde auch eine neue Form hat. Also sie sagt, sie ist jetzt nicht so jemand, die immer wieder so ähnliche Formen aufsucht oder sagt, ja, okay, ich schreibe jetzt wieder eine Sonate oder so, sondern das ergibt sich alles aus dem Material, was ihr das Material gibt im Grunde. Dann machen wir einen ganz kurzen Schnitt und zwar zurück ganz an den Anfang unseres Podcasts. Am Anfang haben wir nämlich ein Stück gehört, das hieß Peekaboo. Peekaboo, kennt ihr Peekaboo?
Ist das so Versteckenspielen, oder?
Ja, genau. Also Peekaboo ist im Grunde Kuckuck, wenn man sich die Hände vor die Augen hält bei kleinen Kindern und dann macht man die Augen auf und sagt Kuckuck. Okay. Genau. Und im englischsprachigen Raum heißt das Peekaboo. Und das ist ein Stück von Jiang He. Jiang ist eine chinesische Komponistin. Sie lebt in Deutschland und ich kenne sie von der Folkwang-Universität der Künste, wo sie Komposition studiert hat. Sie studiert jetzt Komposition im Master am Conservatoire de Paris. Und Jiang schreibt eigentlich sehr viel für Orchester. Und sie hat mir erzählt, wie sie an Stücke rangeht und wie sie ihre Ideen entwickelt. Und das hören wir uns jetzt auch einmal an.
In den letzten anderthalb Jahren komponiere ich eigentlich ein bisschen wie bei Tagebuchschreiben. Das ist natürlich etwas sehr Persönliches. Oft halte ich Gefühle fest, die in einem besonderen Moment entstehen. Vor allem, wenn meine Emotionen sehr intensiv sind oder ich mich über längere Zeit in einem bestimmten emotionalen Zustand befinde, schreibe ich Musik. Für mich ist das eine Möglichkeit, mich selbst zu beruhigen oder Dinge auszudrücken, für die ich keine Wörter finde. Natürlich recherchiere ich auch manchmal zu bestimmten Themen oder beschäftige mich mit äußeren Fragestellungen. Aber also für mich ein Thema alleine reicht mir nicht. Es muss in mir eine persönliche Resonanz auslösen. Wenn ich selbst keine emotionale Verbindung dazu habe, fällt es mir schwer, einen Zugang zu finden und daraus Musik zu entwickeln. Deshalb sammle ich über lange Zeit musikalische Skizzen, Ideen und Gefühle. Wenn ich dann an einem konkreten Stück oder Komposition arbeite, schaue ich auf diese Skizzen zurück und überlege, was wirklich zu diesem Werk passt.
So, das ist jetzt nochmal eine andere Herangehensweise. Das heißt, Zhanghe arbeitet nicht so projekt, also sie arbeitet auch projektbasiert, aber sie hat im Grunde so eine fortlaufende Ideensammlung, die sie in einem Art Tagebuch sammelt und wo sie auch selber ja wahrscheinlich Dinge verarbeitet und das dann wie so eine Materialsammlung finden kann. Und ja, sie sagt ja auch, sie beschäftigt sich eventuell auch mit anderen Themen, die von außen kommen. Aber ich fand es wirklich spannend, dass sie dann so in ihrem Heft blättert und dann überlegt, so Mensch, was passt denn dazu? Und weißt du, vor allem, welche Emotionen irgendwie kann ich jetzt mitnehmen? Und das fand ich spannend, weil das so eine, ja, ich weiß nicht, ob das so eine Erforschung des inneren Ichs ist, aber schon so eine Art von so zweite Reflexionsebene, die man auf die eigene Person hat, ne? Und die ich mir auch herausfordernd manchmal vorstelle, als wenn man jetzt sagt, ich beschäftige mich mit einem Thema und kann das aber nicht so, muss das nicht so nah an mich ranlassen. Oder weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch eine Herangehensweise. Ich weiß nicht, Aline, wie machst du das denn?
Ja, natürlich spielt Emotionalität eine Rolle. Also ich glaube schon, dass mit dem Kompositionsprozess ich eher mit Sarahs Kompositionsprozess resoniere oder einfach mehr Parallelen haben. Ich habe auch so, bei mir ist es keine Ordnerstruktur, ich habe bei Notiz so eine Notizstruktur auch mit ganz vielen Unterordnen, wo ich die Sachen dann ordne oder also ja genau, ordne und kategorisiere. Ich arbeite viel auch mit Zettel, die ich dann miteinander verbinde und so weiter. Und da spielt dann, schlussendlich machen wir Musik und Musik hat immer mit Emotionalität zu tun. Das heißt, ich kann das nicht so miteinander trennen. Die Inspiration kommt nicht primär davon, also unterbewusst, ja, vielleicht auch bewusst, beeinflusst das die Werke. Es ist dann bei mir eher so, zum Beispiel, um wieder zurück auf diese Unterwasser-Lärmstück zu kommen, das war in einer Zeit, wo ich ja, jetzt schon nicht die happyste Person war. Da habe ich mir dann eher das Thema danach ausgesucht. Also vielleicht ist das die Reihenfolge ein bisschen umgekehrt.
Lass uns noch ein bisschen weiterhören, weil Jiang erzählt jetzt tatsächlich von einer Zeit, wo es ihr nicht so gut ging. Das ist in zahlreichen Stücken reingeflossen, die sie dann unter anderem fürs WDR-Sinfonieorchester und fürs SWR-Sinfonieorchester geschrieben hat. Was Jiang im Gespräch dann klargemacht hat, ist, dass sie jetzt gar nicht vertont hat oder verkomponiert hat, sagen wir es eher so, vertonen ist ja zu platt, ne? Aber was sie gar nicht verarbeitet hat, ist unbedingt, wie schlecht es ihr dann ging, sondern eher das Gegenteil, was sie sozusagen von der Umwelt, von den Menschen erfahren hat, die sie umgeben haben.
Es gibt viele Ideen, die ich zwar sehr mag, aber die sich für mich aber schon zu privat anfühlen, dann entscheide ich mich bewusst dagegen, sie zu verwenden. Gleichzeitig verändert sich das mit der Zeit. Manche Dinge, die ich früher nie gezeigt hätte, möchte ich heute vielleicht doch teilen und kann sie mir für zukünftige Kompositionen vorstellen. Für mich ganz so Kompositionsprozess ist für mich deshalb ein sehr innerer Prozess. Im letzten Jahr habe ich außerdem unglaublich viel Unterstützung und Ermutigung von meiner Familie, meiner Lehrerin und meinen Freunden und Freundinnen erfahren. Dadurch habe ich sehr viel Wärme und Liebe gespürt. Und deshalb spielt das Thema Liebe in vielen meiner Kompositionen eine wichtige Rolle. Es gibt dafür oft kein konkretes musikalisches Motiv, aber dieses Gefühl hat mir mehr Mut gegeben, also bei Komponieren offener und freier zu sein. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, ob meine Musik vielleicht zu persönlich wird. Deshalb versuche ich, meine eigenen Erfahrungen mit etwas Allgemeinerem zu verbinden. mit Situationen oder Gefühlen, die viele Menschen kennen, zum Beispiel dem Wunsch nach Glück und nach Nähe oder nach Geborgenheit. So kann eine Verbindung zwischen meiner eigenen Erfahrung und dem Zuhören hin oder Zuhören entstehen.
Ja, wie würdet ihr Jiangs Frage beantworten? Kann eine Komposition zu persönlich sein?
Ich finde es mega schwierig zu super schwierig zu beantworten. Ich finde es eine sehr schöne Formulierung. Hast mir tatsächlich auch notiert zu persönlicher Musik. Weil auf eine Art ist, fühlt sich immer irgendwie sehr persönlich an, wenn man eine Komposition von sich auf der Bühne, gerade auch in diesem Setting, dann präsentiert. Weil es irgendwie auch eine Sache ist, die mir natürlich super, und auch den Musikern, die das auch super, super wichtig ist. Und finde das spannend, dass sie es dann, dass sie meinte, dass sie dann, um das wie ein bisschen weniger stark zu machen, eigentlich andere Themen wählt von der Umwelt, um das miteinander zu verbinden. Weil ich für mich fühlt sich nicht so an, dass es dadurch die Komposition weniger persönlich machen würde.
Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, ich meine, wir haben gestern Abend ein Stück von Florentina Holzinger gesehen in Düsseldorf. Das ist natürlich so ein bisschen der Inbegriff von persönlich. Daran musste ich gerade die ganze Zeit denken. Ne? Also zum Beispiel jetzt gestern Abend waren auch eigentlich alle die ganze Zeit nackt, wo man ja auch sagen könnte, das ist etwas extrem Persönliches, was die Darstellenden dann irgendwie sich entscheiden, mit uns zu teilen. Ich glaube, ich würde die Frage erstmal mit Nein beantworten, dass etwas eigentlich nicht zu persönlich sein kann. Aber es kommt natürlich aufs Framing an, ne? Und vor allem, wenn es jetzt irgendwie starke Emotionen sind, wie man das Publikum darauf vorbereitet.
Vielleicht ist die Frage auch nicht, ob es eine zu persönliche Musik gibt, sondern ob man ein Thema unbedingt mit anderen, ob man ein bestimmtes Thema mit anderen teilen möchte. Mhm. Und da würde ich sagen, wenn man diese Frage mit, ja, irgendwie diesen Aspekt möchte ich nicht mit anderen Personen teilen, dann würde ich sagen, dann ist es zu persönlich. Mhm. Aber sobald ich mich irgendwie dazu entscheide, das in der Komposition einfließen zu lassen, habe ich mit mir selbst irgendwie den Konsens gemacht, dass ich okay damit bin, wenn das andere Menschen sehen. Mhm. Oder es ist ein Stück, wo ich nicht Aufführung für mich ist, dann ist es wieder was anderes, aber.
Und ich kann den Teil von ihr schon verstehen. Also das ist so, wie wenn man, weiß ich nicht, irgendwo unter Leuten bei einer Gesellschaft ist und dann so einen Satz zu viel von sich erzählt. Kennt ihr das?
Ja, klar.
Wo man sich so denkt, so, oh, hätte ich lieber nicht gesagt. Ja. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Jiang vielleicht das meinen könnte. Wir können sie natürlich auch fragen, aber dass sie dieses Moment meint von, boah, vielleicht habe ich ein Stück zu viel rausgegeben. Und das ist ja eine spannende Frage, die sie sich stellt, auch ästhetisch oder künstlerisch, ne? Also wie viel, und das, die Frage ist wahrscheinlich erstmal für sie relevant, ne? Zu sagen, wie viel gebe ich jetzt von mir raus? Und wo ist so eine Grenze? Und die muss man wahrscheinlich auch austesten. Weil in dem Moment, wo es raus ist, hat man ja keine Kontrolle mehr. Du kannst ja nicht kontrollieren, wie die anderen das finden oder was sie sagen, und du musst damit rechnen, dass die anderen das bewerten. So, ne? Und das ist ja schon so ein schmaler Grat, den ich mir eigentlich beim Komponieren als so einen als den schwierigsten Punkt vorstelle. Dass der Moment kommt, wo du etwas von dir sehr Persönliches rausgibst, wo du dann, wie du sagst, ne, du hast recherchiert und da haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit dir gearbeitet und komponiert und dann die Zwiebel eine Schicht nach der anderen und so abgezogen, bist so zum Kern vorgedrungen und dann ist der Moment, da, wie du sagst, dann wird es persönlich, weil du bringst das auf die Bühne und Leute hören sich das an und im Zweifel sagt jemand, ist nicht meins, mag ich nicht. Ja, und deswegen finde ich diese Frage nach dem Persönlichen tatsächlich schon auch so, eigentlich auch für uns als Journalistin eigentlich relevant oder Kritikerin sind wir ja auch manchmal, nicht immer. Und diese Diskussion, wie vorsichtig oder wie respektvoll man umgeht, die gibt es, glaube ich, heutzutage mehr in der schreibenden Zunft als früher.
Auf jeden Fall.
Das ist mein Eindruck. Die Kehrseite ist, dass dann manchmal gar keine Bewertung mehr kommt, die dann natürlich für so einen Text zum Beispiel auch schwierig wird. Wenn wir einen Text schreiben über ein Konzert oder ein Stück, dann lesen die Leute das ja, weil sie wissen wollen, wie wir das fanden, weil sie waren ja nicht da. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt nur beschreiben, was das ist, dann ist das eine Beschreibung, die ist aber langweilig zu lesen. Ja. Mhm. So, und auch wir haben diesen Grad, wo wir entscheiden müssen, okay, ja. Wie gemein sind wir jetzt oder wie ehrlich oder wie viel lassen wir einfach weg und erwähnen es nicht? Also wie viel gibt man Vorschuss, ne? So.
Total.
Wenn es jetzt zum Beispiel einem nicht gefallen hat. Oder wenn es einem gefallen hat.
Ja. Wir hatten tatsächlich eben gestern Abend nach diesem Stück, was wir gesehen haben, einen ähnlichen Moment, dass wir uns noch Rezensionen anschauen wollten. Und wir haben so gedacht, okay, das ist irgendwie keine Rezension, oder? Es war eine reine Beschreibung dessen. Und da, ich merke auch, da kann man sagen, das war zu unpersönlich, oder? Mhm. Also es ist dann vielleicht auch eine Frage, die man sich in beide Richtungen stellen kann. Weil ich würde so sagen, sobald man irgendwie unpersönlich bleibt oder sich dazu entscheidet, unpersönlich zu bleiben, geht man das Risiko ein, dass Menschen damit keine enge Verbindung aufbauen können und dass es irgendwie an der Relevanz vorbeischlittert. Mhm. Was ich bei Sarah Aliyes noch gedacht habe, ist, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch so ein Zeitgeist, oder? Oder auch so eine Frage von Erziehung. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade in unserer Generation auf jeden Fall auch so sehr dieser Wunsch dazu da ist, irgendwie ein kollektives Verständnis zu fühlen oder irgendwie so zusammenzubringen. Ne? Also ich würde schon sagen, da kann man bestimmt auch irgendwie über die letzten 50 Jahre so Trendachsen aufmalen. Also ich glaube, das verändert sich sehr, je nach Generation von komponierenden oder schreibenden Personen auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Schlussplädoyers.
Ich muss sagen, ich glaube, ich gehe aus dieser Folge eher mit ein paar offenen Fragen, die wahrscheinlich bei mir noch so ein bisschen nachwirken werden. Ich glaube, ich fand es super spannend, deine Transparenz zu hören, Aline. Also vor allem auch nach dieser Frage, wie transparent kann man überhaupt sein? Man muss es dann ja auch irgendwie wieder in eine Form der Kommunikation bringen, was man auch dann wieder nach unserer Diskussion auch sich fragen könnte, ist es auch schon wieder eine Anordnung von Wissen? Ist es auch wieder eine Komposition und eine Form von Forschung auch zu erkunden? Wie ist mein Prozess? Das heißt, die Frage nach dem Startpunkt wird auf jeden Fall für mich bleiben. Und ich glaube auch die Frage, ist meine Musik zu persönlich / zu unpersönlich? Ich glaube, das wird bei mir noch einige Zeit nachwirken.
Ich fand es auch sehr interessant, diese Fragen von Sarah und Chaeng zu hören und auch ihre Ideen, Gedanken dazu. Finde es aber trotzdem sehr, sehr schwierig, das wirklich zu fassen. Also ich höre die Worte, ich weiß, was sie bedeuten, aber wie das in ihrem Alltag aussieht, ich glaube, es ist mega schwierig zu transportieren, wenn man eine Person gerade, also nur so ein paar Minuten aus dem Leben der Person mitbekommt. Also, weil ich glaube, es ist so ein extrem persönlicher Prozess. Und vielleicht, noch persönlicher als dann die Musik selbst, die daraus resultiert, weil es so integriert ist in den Alltag. Definitiv denke ich, wird das Thema mich noch weiter begleiten. Auch wie kann ich vielleicht diesen Prozess noch, also die Kommunikation über diesen Prozess noch transparenter gestalten, für dass es irgendwie zugänglicher wird für Außenstehende zu fassen, was ich eigentlich jeden Tag mache.
Also ich finde, das Thema ist sehr sensibel, weil ich ja sozusagen auf der anderen Seite stehe und ich immer an die Entscheidung haben muss, höre ich mir das überhaupt an? Ich bin dann immer dankbar, wenn jemand mir sagt, das ist relevant, wenn du das Stück hörst. Ne? Es gibt ja auch Musik, da ist das einfach entweder nicht relevant oder die Komponistinnen entscheiden, für sie persönlich war das relevant, aber zum Hören, hör, was du willst. Und das heißt, für mich ist es, ich bin immer dankbar, wenn ich so einen Hinweis bekomme, dass das jetzt relevant ist fürs Hören. Und dann kann ich nämlich immer noch entscheiden, ob das jetzt für mich relevant war zum Hören, weil ich ja sozusagen im Gegenüber bin und ich nehme trotzdem erstmal nur die Musik. Und ich fand es aber jetzt in der Beschäftigung mit diesen Präkompositionsprozessen super spannend, welche Herangehensweisen es gibt. Ne? Weil es gibt ja auf jeden Fall trotzdem auch die Leute, die sich dann ans Klavier setzen. Es gibt die Leute, die malen ein Bild. Es gibt Leute wie Dying, die setzen sich in den Zug, weil sie viel unterwegs sind und schreiben Tagebuch. Es gibt Leute, die forschen. Wir hatten es ja auch schon mal von Kirsten Reese zum Beispiel, die ja auch viel mit WissenschaftlerInnen arbeitet und da auch so ja sozusagen eine Art von fast doppeltem Output hat, wenn sie Performances macht oder Konzerte. Und was auch jetzt du erzählt hast, ne, also wie euer Konzert im Grunde. Da sind ja noch andere Interpretinnen beteiligt, aber auch bei dem Stück, also wie euer Konzert dann sozusagen, was die Genese war, das ist total spannend zu hören. Es ist natürlich so vielfältig wie die Musik, die wir hören können momentan. Aber mir wurde wirklich klar, dass es einfach eine sehr persönliche Sache ist und alle, glaube ich, einfach gucken müssen, wie viel sie weggeben wollen. Weil wenn es einmal raus ist, kann man es nicht zurückholen. Ich bedanke mich sehr für eure Diskussion. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Vielen Dank an Aline Sarah Müller, dass du bei uns im Podcast warst. Und wir wünschen allen ja einen kühleren Sommer als die letzte Zeit. Aber ja, unabhängig davon, wann ihr es hört, wir nehmen gerade Mitte Juli auf. Die Hitzewelle ist gerade hinter uns. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und bis zur nächsten Folge.
Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.